die Schöpfungsgeschichte in der Bibel durchliest, wie der Garten Eden erschaffen wurde, war die Erde ein Ort von Schönheit und Fülle. Wasser floss klar, die Luft war rein und jedes Lebewesen hatte seinen Platz. Und Gott freute sich, denn es war sehr gut. Der Mensch bekam den Auftrag, diese Schöpfung zu bewahren und zu pflegen. Doch wie sieht es heute aus? Flüsse sind vergiftet, Wälder fallen der Gier nach Rohstoffen zum Opfer und die Luft trägt den Geruch von Abgase. Wir handeln nicht wie die Hüter der Erde, sondern oft wie ihre Zerstörer. Die Schöpfung, die einst gut genannt wurde, leidet unter unserem Tun und wir leiden mit ihr. Vielleicht ist an der Zeit, den Auftrag von damals neu zu erfüllen, die Erde nicht zu beherrschen, sondern zu bewahren. Aber davon möchten wir dann nachher mehr von Elias hören.
So, guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ich euch gerade ein bisschen was erzählen darf. Danke, Robert, für die Hinführung schon und auch für die Liedauswahl. Es hat ja jetzt schon ziemlich gut gepasst zu dem Thema, wo ich gleich was zu sagen will. Und zwar möchte ich was zum Glauben und zum Naturschutz euch erzähle. Und zwar hat das natürlich auch mit meinem Beruf zu tun. Ich bin ja fast der ganze Tag draußen und habe zumindest fast der ganze Tag mit der Natur zu tun als Förster. Also ich bin ungefähr 50% im Büro und 50% draußen. Aber wenn ich am Schreibtisch bin, habe ich ja auch meine Gedanken draußen. Auf jeden Fall, da möchte ich euch ein paar Sachen mitgeben. Ich glaube, Naturschutz ist eigentlich ein Thema, was jetzt so mir in meinem Glaubensleben eigentlich ganz wenig begegnet ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe auch ein bisschen mal gesucht. Findest du ganz wenig. Also wenn du sagen, mit Herrn und über diese Gleichnisse aus der Bibel was suchst, da findest du ja extrem viel. Aber hier sind wir ein bisschen unterbelichtet. Ich will es mal, oder genauer zu sagen, ich habe die Predigt jetzt aufgeteilt, weil gestern Abend habe ich gemerkt, das ist viel, viel, viel zu lang, was ich sagen will. Ich muss es auf zweimal machen. Also, Gott ist voll groß, viel größer, als wir das überhaupt erwarten würden. Und zwar sieht man es auch daran, wie groß das Weltall ist. Das Universum ist unbegreiflich groß. Unsere Milchstraße allein, die hat ungefähr 120 Milliarden Sterne, also 120 Milliarden Sonnen. Das sind noch Monde und Planeten, wenn man da auch mit einrechnet. Dann gibt es aber wahrscheinlich zwischen 100 und 200 Milchstraßen, also Galaxien im Universum. Und es ist auch gar nicht bekannt, wie groß das Universum überhaupt ist. Man kann das ja gar nicht komplett erforschen. Man sieht ja gar nicht überall hinein. Auch diese Teleskope erinnert die Möglichkeit, das gesamte Universum wahrzunehmen. Man schätzt, es sind 100 bis 200 Milliarden Galaxien, aber es gibt auch Berechnungen, die gehen von 3 Billionen Galaxien aus, die es noch geben müsste. Gott ist auf jeden Fall durch diese Schöpfung sichtbar. Es gibt einen bekannten christlichen Professor der Informatik, der heißt Werner Gibbs, der hat einmal gesagt, Information kann nicht von alleine entstehen. Muss immer eine Ursache, einen Geber der Information geben. Und das ist natürlich Gott. Gott ist der Erste, der Information in das Universum oder in das Geschehen hineingegeben hat und dadurch ist dann auch erst das Ganze entstanden. In Römer 1, Vers 2 20 haben wir einen interessanten Vers, da steht nämlich, denn seine unsichtbare Gottheit, seine ewige Macht und Gottheit sind seit der Schöpfung der Welt sichtbar in seinen Werken. Also dadurch, dass Gott das Ganze geschaffen hat, muss der Mensch erkennen, es gibt Gott. So auf den kurzen Punkt gebracht. Gut. Was steht eigentlich in der Bibel über Naturschutz? Echt wenig, weil die Bibel den Begriff Naturschutz so nicht verwendet, wenn heißt es in der Bibel Schöpfung. Und ich habe es davor schon gesagt, Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Und trotzdem steht es auch zum Schöpfungsschutz so explizit auch nicht so viel drin. Aber immer wenn es Themen gibt, wo man wo jetzt vielleicht nicht so viel erwähnt wird in der Bibel, ist es wichtig einfach zu schauen, wie ist Gottes Wesen, wie geht er mit seiner Schöpfung um, mit seinen Kindern, mit seinen Beziehungen. Und daraus kann man ja viel rauslesen. Und das ist bei der Schöpfung auf jeden Fall so. Da kann man ganz viel rauslesen. Wenn man sein Wesen kennt, weiß man, wie er mit seiner Schöpfung umgeht. Und was ihm wichtig ist, dass wir auch mit der Schöpfung umgehen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das daran lag, dass die Leute zur Zeit Jesu, also da wo auch die Bibel verfasst worden ist, relativ im Einklang mit der Natur gelebt haben. Die haben nicht so oft Verbotskauer wie wir. Deswegen ist da vielleicht auch deswegen nicht so viel zu geschrieben. Die Weltbevölkerung zur Zeit Jesu, das waren gerade mal rund 200 bis 300 Millionen Menschen. Heute haben wir ja über 8 Milliarden. Und der Nahe Osten, da so Israel in dem Bereich, Mittelmeerraum, das war das Zentrum, da war die Bevölkerungsdichte höher wie jetzt in anderen Regionen der Erde. Und in Israel haben mehrere hunderttausend Menschen gelebt. Also verhältnismäßig dünn besiedelt im Vergleich zu heute. Heute reden wir ja von Überbevölkerung. Also diesen Gedanken will ich mir eigentlich gar nicht zu eigen machen. Gott denkt so nicht. Er redet vielmehr davon, seid fruchtbar und mehret euch. Er will jedem Menschen, jedem Lebewesen will er seine Liebe geben und deswegen gibt es für ihn keine Überbevölkerung. Und wenn man so weiterdenkt, dann müsste man sagen, muss die Suizid begehen, damit der erste Schritt gegen die Überbevölkerung getan wird. Also das ist ein Gedanke, der widerstrebt mir. Kennt jemand von euch einen Naturschützer, der Christ ist? Da muss man überlegen und fällt einem eigentlich irgendwie keiner ein. Euren gibt's, den kennen wir auch. Das ist der Franz von Assisi. Ja. Zu dem sage ich, will ich den zweiten Teil dieser Predigt machen, noch mehr. Die Schöpfung hat er Gott gemacht. Sie gehört ihm. In 1. Mose 31 sehen wir, oder lesen wir, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und Psalm 24, die Erde ist des Herrn, und was darin ist, der Erdkreis, und die darauf wohnen. Also alles, was hier wohnt, gehört Gott. Und alles, was er gemacht hat, was ihm gehört, ist sehr gut. Gott liebt seine Schöpfung. Und er liebt übrigens auch Zecken, er liebt auch Brennnesseln, er liebt auch Ratten und er liebt auch die größte Wildsau auf der Erde, den Menschen. Den liebt er auch. Der Mensch ist als Treuhänder auf die Erde gesetzt. Und zwar möchte ich euch da auch nochmal eine Bibelstelle vorlesen. Denn ich sehe deine Himmel, die Werke deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn weniger gering gemacht als Gott, hast ihn mit Ehre und Pracht gekrönt. Und jetzt kommt: Du hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Gott hat den Menschen eingesetzt, damit er Treuhänder über die Schöpfung ist. Hat zur Folge, dass man da auch Verantwortung für ihn. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Das seht ihr gleich mal hier oben, dieses Feuchtbiotop-Schild, das hängen wir bei uns in unserem Wald, in unserem Forstbetrieb auf, da wo wir so Feuchtbiotope geschaffen haben. Bei uns haben wir ja den Vorteil, dass wir überall Ton im Boden haben und da gibt es Stellen, das sieht man oft schon an der Vegetation, wo richtig fester, dicker Ton unter dem Boden ist und dann können wir mit dem Bagger das ein bisschen wegstreichen, dann entstehen da so wasserundurchlässige Stellen, also wenn es da regnet, da bleibt es monatelang stehen und da ist die Amphibien gern drin, Libellenlarven und so weiter. Also, wir sind Treuhänder und in 1. Mose steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Das ist jetzt das, wo ich drauf hinaus will. Also es gibt schon zwei Klang, bebauen und bewahren. Wir haben einerseits das Feuchtbiotop, es ist bewahren. Andererseits hat der Mensch tatsächlich die Aufgabe auch zu bebauen. Symbolhaft habe ich hier den Speicher Dom drauf. Das ist ein 1000 Jahre altes Gebäude. Das ist nachhaltiges Bauen. Jetzt muss ich erstmal hinkriegen, ein Gebäude zu bauen, das 1000 Jahre besteht. Also uns Menschen, wir haben die Aufgabe, nicht alles brach liegen zu lassen, sondern tatsächlich auch die Erde zu gestalten, zu bebauen, da zu agieren. So, wenn man so über Naturschutz nachdenkt, da hört sich Bebauen immer so nach Nutzen an. Nutzen, aussaugen, ausbeuten, das hat so ein bisschen einen negativen Touch. Ja. Aber Gott ist es wichtig, dass wir beides tun. Dieser Zweiklang gehört, also das gehört zusammen, bebauen und bewahren. Jetzt gibt es aber nochmal eine Steigerung, nicht nur Treuhänder, nicht nur bebauen und bewahren, sondern in 1. Mose 1, 28 steht, Gott segnete sie, also die Menschen, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Der Mensch soll über die Erde herrschen, über die Tiere sollen wir herrschen. Ich habe diese Bilder ausgewählt, das war letztes Jahr, da gab es einmal so starke Regenereignis. Da hat uns im Wald mehrere Wege weggerissen aufgrund von Erdrutschen. Also dass natürlich der Mensch die Aufgabe hat, Naturgewalten zu beherrschen. Das lasse ich mir eingehen. Dass er vielleicht irgendwo, wo er Hochwasserschutz notwendig ist, dass er da einen Damm baut oder dass er da irgendwie das regelt, dass nicht Häuser weggerissen werden. Ja? Das ist nachvollziehbar. Aber da er über Tiere herrschen soll, da muss ich erstmal nochmal eine gewisse Zeit drüber nachdenken. Dazu müssen wir vielleicht auch das gesamte Evangelium anschauen, die gesamte Bibel oder wie Jesus agiert hat. Jesus war ja ein König, der aber eigentlich nicht so geherrscht hat, wie man das von einem König erwartet. Sondern er hat so geherrscht, indem er gedient hat. Und so müssen wir das auch verstehen, wenn Gott sagt, wir sollen über die Schöpfung herrschen, wir sollen ihr dienen. Im Vers, den ich vorher vorgelesen habe, möchte ich euch nur eine andere Übersetzung sagen. Und zwar nach der guten Nachricht, da kommt es ziemlich gut raus. Er, also Gott, segnete die Menschen und sagte zu ihnen, vermehrt euch, breitet euch über die ganze Erde aus und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische, die Vögel und alle Tiere und vertraue sie eurer Fürsorge an. Bringt voll gut auf den Punkt. Wir sind zur Fürsorge für die Schöpfung berufen. So, jetzt haben wir ja vorher vom Boden gehört, wir führen uns hier ein bisschen unvorteilhaft auf der Erde auf. Jetzt wollte ich einfach mal der Frage nachgehen, hat die Sünde des Menschen, also sein Verhalten, Einfluss auf die Schöpfung insgesamt? Eindeutig ja, wir lesen das schon in der Bibel, gleich am Anfang, bei der Erschaffung der Erde, beschreibt Gott, was der Mensch zu essen hat und was die Tiere zu essen haben. Und für Menschen sind Samen und Früchte vorgesehen und für Tiere Pflanzen. Also keine tierischen Produkte. Nach dem Sündenfall war das anders. Ab dahin fressen Tiere Tiere und isst auch der Mensch Fleisch. Später in der Bibel wird es ja immer wieder erwähnt, da wird es jetzt auch nicht negativ dargestellt, als Mensch Fleisch fressen. Das ist jetzt einfach so. Ich persönlich esse auch Fleisch, auch gern. Auf jeden Fall ist klar, dass der Mensch dazu beigetragen hat, dass die Schöpfung in gewissem Umfeld leidet. Und dass die Schöpfung sich nach Erlösung sehnt. Andererseits möchte ich gleich betonen, die Schöpfung ist kein Ding, was aufgetreppelt werden muss. Sondern die Schöpfung ist extrem gut geplant von Gott. Also da braucht man nicht irgendwie besondere... Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Gott hat es so gut gemacht, dass das nicht schwächlich ist. Die Schöpfung ist nicht schwach. Aber was sollen wir Menschen denn jetzt mit dieser Schöpfung tun? Das hat ja vorher schon gesagt, wir sind Verwalter. Das ist wichtig. Und wenn wir unser Verwalter-Dasein schlecht ausführen, dann ist es einfach so, wie es in der Bibel auch heißt, der Mensch wird ernten, was er sät. Das ist schon immer so gewesen und das ist, wird auch weiterhin so sein. Ich meine, das ist ja meine persönliche Meinung, der Mensch sollte einfach auch das tun, was logisch ist. Also wir wissen so viel und wir müssen einfach ein bisschen überlegen, was sind die wichtigen, die zentralen Dinge in Sachen Naturschutz. Der Naturschutz ist ja so weit gefasst, da kannst du von Lichtverschmutzung zu Klimawandel kommen. Ein Punkt ist wirklich einfach Tierschutz, dass Tiere, die bei uns leben oder die draußen in der Freiheit leben, dass wir die so behandeln, dass die ohne Leid groß über die Runde kommen. Das hat ganz viel damit zu tun, natürlich auch was wir essen. Also wenn man Fleisch essen, wäre es natürlich ganz geschickt, man achtet ein bisschen drauf, dass das Tier, das wir da essen, gut leben konnte. Jetzt bin ich ein Jäger, ja? Und ich möchte euch ermutigen, Wildfleisch zu essen. Wildfleisch ist besser wie Bio. Also letzte Woche habe ich einen Rehbock geschossen, ja. Also der hat sein ganzes Leben hat er fröhlich und vergnügt da rumspringen können, dann macht es bumm und es ist aus und ich esse ihn. Also das ist super. Ja? Und wer sagt, ich möchte nachher noch ein Stück Reh haben, muss ich noch bei mir melden, ich habe diesen Rehbock dabei. Haben wir im Kühlschrank, also wer was will, muss ich nur melden. Gell? Dann Artenschutz, da bin ich jetzt auch noch ganz kurz drauf eingehen. Es gibt ja Arten, die aussterben. Natürlich bedingt, aber auch dadurch bedingt, wie der Mensch uns verhaltet. Das kann Auswirkungen haben, die extrem sind, die wir noch gar nicht einschätzen können. Und jetzt möchte ich noch zum Thema Klima kommen. Ihr kennt sicherlich so ein bisschen so diese Zahlen, die man hier sieht. Also man sieht hier diesen Fußabdruck. Der durchschnittliche Deutsche tut 10 Tonnen CO2 im Jahr emittieren. Wenn wir das 2-Grad-Ziel Klimaerwärmung nicht reißen wollen, dürfte man nicht über 3 Tonnen hinauskommen. Hauptsächlich wird CO2 emittiert durch das Wohnen, also vor allem durch Heizen und das Bauen, also Heizen vor allem. Die Mobilität hat großen Einfluss und auch die Ernährung. Ich habe es mal gedacht, ich mache es jetzt frei. praktisch, ist ja immer wichtig, dass man das, was man aus der Bibel erkennt, auch praktisch umsetzen kann. Man sagt, was sind die größten Stellschrauben bei uns im normalen Alltag, was Klimaschutz angeht. Wenn man Strom, wenn man uns den Strom anguckt, die größten Stromverbraucher sind Kühlgeräte bei uns im Haushalt. Das ist relativ einfach, da kann ich sagen, also es reicht auf die kleinste Stufe Kühlschrank. Auf 8 Grad, ich brauche nicht 3 Grad. Das wird sehr viel Strom einsparen. Ungefähr 60% vom Strom in Deutschland ist Ökostrom. Wir haben zum Beispiel Ökostrom. Wenn du jetzt den normalen Strommix hast, also wenn du keinen Ökostrom hast, dann kaufst du Atomstrom, 4% aus Frankreich vor allem, und hast Gas- und Kohlestrom drin. Und wie gesagt, also Ökostrom, der sich das nicht leisten kann, ist ungefähr 10% teurer. Will ich einfach mal so in den Raum stellen, kann man ja sich immer überlegen, ob man da mal hinwechseln will. Thema Heizen. Beim Heizen, gerade durch Ölheizung, hast du vielleicht machen, die Reißverschläge nicht raus, das macht das auch nicht unbedingt Sinn. Aber Holzheizen kann man, es gibt noch so ein bisschen so Schwedeofen, wo man einbauen kann. Da will uns ja manchmal gewisse Naturschutzverbände einreden, dass das Heizen mit Holz ökologisch nicht gut sei. Das ist falsch, weil die von einer falschen Voraussetzung ausgehen, dass wenn du einen Baum im Park hast, den umsägst und verbrennst, dann emittiert das Holz, das verbrannte Holz CO2, das ist richtig. Aber im Wald in Deutschland ist es so, dass die Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden müssen. Jeder Baum, der entnommen wird, wächst wieder nach an anderer Stelle, wächst ein junger Baum wieder nach. Und deswegen kommt es null auf null raus. Wenn du Holz verbrennst, wird das Holz, was das CO2, was emittiert wird, von den anderen Bäumen wieder eingebaut. Also heizen kann man mit Holz, und das Wichtigste, das heißt nicht nur, man soll dämmen. Das Wichtigste am Dämmen ist die Aune, oder? Ist, wenn die Heizungsleitungen gedämmt sind. Das nimmt viel mehr oder ist viel effektiver, das ganze Haus zu dämmen. Also wenn, falls eure Heizungsleitungen noch nicht so gut gedämmt werden, kann man sehr günstig sogar eine Eigenleistung machen, wie bei mir auch der Holm erläutert macht. Geht total einfach. Dann der weitere wichtige Punkt ist weniger fliegen. Also du kannst auf der Autobahn ruhig mal 200 fahren, oder? Es ist kein Problem, sich das Motocross in Geildorf anzufugern. Das ist ja ein Bruchteil dessen, wie wenn du irgendwo hinfliegst. Da kann ruhig mal in Urlaub fliegen, das ist ja auch kein Problem, aber halt viel fliegen, ständig und weit und so, das ist einfach nicht so gut. Und dann gibt es noch das Thema Holzbau. Was machen wir denn? Wie können wir denn CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen? Da gibt es technische Möglichkeiten, die funktionieren. Allerdings relativ ineffizient und in großen Stile gibt es das noch nicht mehr. Aber Bäume sind extrem gut, können das extrem gut, die können CO2 in ihr Holz einbauen. Und ich sage da alle Forscher, dass das der Punkt ist, den man mehr forcieren müsste. Holz nutzen und dauerhaft in Holzgebäuden oder im Dachstuhl, so wie hier oben, einbauen. Da ist das über lange Zeiträume gespeichert. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Der größte Klimaschutz ist aber nicht, weniger zu fliegen, sondern wenn Menschen Jesus kennenlernen, dann sollte sich möglichst ihr Verhalten verändern, sage ich mal so. Oder wenn alle Menschen Jesus kennenlernen würden, hätten wir diese Probleme nicht, die müssen hin. Jesus ist ja jemand, der mich bedingungslos annimmt und der meine Bedürfnisse stillen kann. Und viele. Und unser Leben ist ja deswegen auch so energieintensiv, weil wir einfach Wünsche haben, die unerfüllt irgendwie bleiben. Wir leben rastlos, wir wollen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und genau diesen Wunsch, den kann Jesus erstillen in uns. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen. Auch will er Konflikte entschärfen. Konflikte lösen, er will vergeben. Wie krass wäre es, wenn Putin Jesus kennenlernen würde, wenn den Krieg aufhören würde. Da habe ich das hier auf der 230 Millionen Tonnen CO2 wurde durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine unnötig emittiert. Das ist so extrem viel, das ist, was ich meine. Die Schöpfung braucht Erlösung. Fühlst du die Aufgabe als fürsorglicher Verwalter so aus, wie es Gott für dich gedacht hat? Okay. Mehr zu dem Thema will ich dann in meinem zweiten Predigtteil noch sagen. Dann möchte ich noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du die Schöpfung gemacht hast. Dass du das alles gegeben hast, was mir seht. Selbst das, was mir nicht sehen können, weil es zu weit weg ist. Weil du so groß und so wunderbar bist. Ich möchte dir danken, dass du gesagt hast, die Schöpfung ist sehr gut. Und ich möchte dir aber wirklich danken, dass man das, dass man das wirklich sieht, wie krass, toll und gut die Natur ist. Ich möchte auch danke, dass sie nicht schwächlich ist, sondern dass du deine Natur stark machst, dass das selbst ist, was wir als Menschen Falsches tun mit deiner Schöpfung, dass das trotzdem nicht sofort dazu führt, dass ja alles kaputt ist, sondern dass die Natur so viel aushält und so viel wieder regenerieren kann. Ich möchte auch danke, dass du einfach uns auch so eine extrem wichtige Aufgabe gegeben hast, dass wir für deine Schöpfung verantwortlich sind, dass wir fürsorglich und verwalterisch agieren dürfen. Du siehst aber, dass wir einfach das auch nicht korrekt machen, gerade wir hier auch in unserem Westen, in reichen Ländern. Dann möchte ich da einfach um Vergebung bitten, wo ich das auch täglich nicht so optimal mache. Ich möchte aber bitten, dass du aber auch mich verändert, dass mir das bewusster wird, wo ich Punkte habe, wo wirklich großer Einfluss auf negativer Einfluss auf deine Schöpfung besteht und dass ich da Möglichkeiten finde, das einfach in meinem konkreten Umfeld zu ändern. Und vor allem ich bitte, dass du die Schöpfung mehr und mehr erlöst und dass es immer mehr Menschen gibt, die das erkennen, dass sie dich brauchen.